Psychische Probleme, Gewalt, Süchte oder schlicht und einfach Überforderung. Gründe, warum Kinder nicht bei ihren Eltern aufwachsen können, gibt es viele. Für das Kind ist das meistens eine sehr schreckliche Situation. Die Welt des Kindes, die gerät von jetzt auf gleich einfach aus den Fugen. Wichtig ist, dass es dann aufgefangen wird. Am besten natürlich von einer liebevollen Ersatzfamilie. Aber das ist keine einfache Aufgabe, so ein fremdes Kind bei sich aufzunehmen, denn viele von den Kindern, die haben in ihrem Leben schon sehr viel erlebt. Ein Problem, immer weniger Familien bei uns in Schleswig-Holstein sind bereit, sich dieser Aufgabe zu stellen und Pflegekinder bei sich aufzunehmen. Und wie immer habe ich Gäste im Studio und heute ist es ganz schön voll bei uns. 4 Gäste habe ich. Ich bin froh, dass sie alle da sind und mit uns dieses Thema erörtern. Das ist ja auch ein großes, wichtiges Thema. Ich fange zu meiner Rechten mal an. Herzlich willkommen, Sharon Schröder, 19 Jahre alt. Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, dass wir uns duzen. Genau. Deswegen, du bist in einer Pflegefamilie aufgewachsen, bist mit 7 Jahren dorthin gekommen.
6 Jahren.
Mit 6 sogar schon. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du diese Zeit erlebt hast, diesen Umbruch?
Also ganz genau kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, weil ich einfach sehr jung war. Ja, aus Geschichten von meiner Familie, wie sie das empfunden haben. Aber mein Empfinden war eigentlich gut. So, ich habe auf einmal Geschwister gehabt und war einfach alles neu, aber war gut, also war positiv tatsächlich.
Und hast du dich da schnell eingelebt in der neuen Familie?
Ja, also tatsächlich ja. Klar hat man auch mal Heimweh oder sowas, aber ich kann mich halt echt nicht so dran erinnern.
Wahrscheinlich erst später an die Zeit, wo du dich dann schon eingelebt hattest und wo das eigentlich schon normal war.
Ja.
Aber hören wir im Laufe der Sendung auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drüber. Dann herzlich willkommen, Andreas, Vater von 2 Pflegekindern. Die sind 3 und 6 Jahre alt, Ella und Justin. Und auch wir haben uns im Vorfeld der Sendung verständigt, dass wir uns duzen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wie sind du und deine Frau denn eigentlich auf die Idee gekommen, damals ein Pflegekind aufzunehmen?
Also wir haben durch die Familie meiner Frau schon Kontakt gehabt mit Eltern, die Pflegekinder hatten, und das war immer faszinierend für uns, dieser Gedanke, Kindern ein Zuhause bieten zu können, die sonst kein richtiges haben. Dann hat meine Frau später sogar nochmal im Heim gearbeitet durch ihre Arbeit, und da haben wir das erlebt, wie schwierig das sein kann für Kinder, die keine eigene Familie haben. Und natürlich als bekennende Christen sind wir auch durch die Bibel darauf gekommen, wenn Jesus sagt, wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Das hat uns unglaublich stark motiviert, Kindern ein Zuhause zu bieten.
Und jetzt habt ihr seit 5 Jahren,
korrekt,
ist Justin schon bei euch?
Korrekt.
Und eure Tochter ist jetzt seit ungefähr 2 Jahren bei euch?
Genau.
Also ihr habt auch schon
2 Jahre.
Einige Erfahrungen jetzt da.
Ja, haben schon einiges durchgemacht auch tatsächlich und durften die Unterschiedlichkeiten der Kinder, aber auch die Unterschiedlichkeiten der Hintergründe und Herkunftsfamilien erleben. Die sind durchaus spannend und herausfordernd, sind aber total dankbar, dass die beiden da sind, bereichern unser Leben ungemein.
Ja, genau. Wie der Alltag aussieht, da wirst du sicherlich im Laufe der Sendung viel drüber berichten können, erzählen können, ja, wie der Kontakt ist zu Herkunftsfamilie, Jugendämtern. Da gibt es ja ganz viele Sachen, die man beachten muss und die man vielleicht auch vorher wissen sollte, bevor man sich auf so eine Aufgabe einlässt.
Genau.
Herzlich willkommen auch Jasper Jensen vom Kreis Pinneberg, Mitbegründer der Plattform Nestfamilien. Da sprechen wir auch im Laufe der Sendung nochmal drüber, was Nestfamilien ist. Sie arbeiten beim Jugendamt und sind natürlich auf der Seite, dass Sie Kinder häufig in Pflegefamilien vermitteln. Warum sind Pflegefamilien so wichtig?
Es ist hier gerade eben angeklungen. Also ich glaube, es ist das Beste, wenn Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können, eine andere Familie finden können, wo sie gut aufwachsen. Natürlich gibt es auch Einrichtungen, wo Kinder hinvermittelt werden. Aber gerade bei kleineren Kindern sind einfach Familien der beste Ort, um aufzuwachsen. Und genau das familiäre Umfeld, was dort gegeben wird mit der ganzen Zuneigung und der ganzen Zuwendung, das ist genau das, was Kinder eigentlich brauchen.
Mhm. Wir haben ja im Vorfeld der Sendung natürlich auch schon über das Thema gesprochen. Und ein Grund, warum wir die Sendung machen, ist ja, dass es zu wenig Familien gibt, die bereit sind, Pflegekinder aufzunehmen. Also wahrscheinlich von Ihrer Seite auch jetzt schon mal direkt der Appell, Familien, die sich das vorstellen können, gerne bitte melden.
Ja, klar. Und gerne auch schleswig-holsteinweit melden. Wir haben ja mit dieser Nestfamilien-Kampagne versucht, jetzt auch über den Kreis Pinneberg hinaus Pflegefamilien zu suchen. Und wer da sich schlau machen möchte, freuen wir uns gerne oder an uns wendet.
Und dann herzlich willkommen, die 4. in der Runde, Lydia Baumann, Leiterin des Kinderschutzzentrums hier in Kiel. Sie haben ganz viel Kontakt zu Familien, bei denen nicht alles rund läuft, sag ich mal.
Ja.
Und bekommen das auch mit, dass es schon mal so unrund läuft, dass dann ein Kind tatsächlich aus der Familie genommen werden muss. Was macht das denn eigentlich mit einem Kind, wenn es dann rausgenommen wird und nicht bei seinen Eltern aufwachsen kann?
Ja, wir alle wissen, das Beste für ein Kind ist natürlich, bei den leiblichen Eltern aufzuwachsen und da Schutz und Geborgenheit, Liebe und Zuwendung zu erfahren. Wenn jedoch das häusliche Milieusystem so ist, dass die Kinder bedroht werden oder stark vernachlässigt, dann ist es natürlich besser, sie wachsen bei Ersatzfamilien auf, die das bieten können, die ein liebevolles Zuhause bieten können, die einfach dann Mama und Papa sind.
Aber das ist auch nicht unproblematisch, dieser Wechsel, oder?
Dieser Wechsel ist nicht unproblematisch, der hängt aber von vielen Faktoren ab. Es hängt natürlich sehr viel davon ab, was ein Kind bis dahin, bis es in eine Pflegefamilie kommt, schon erlebt hat. Und wir sehen im Kinderschutzzentrum manchmal sehr junge Kinder, die schon einen Lebensrucksack auf ihrem kleinen Rücken tragen, der sie natürlich ganz schön schon belastet.
Und darauf muss sich dann auch eine Pflegefamilie einstellen, dass das Kind eben nicht so einfach ist.
Genau, darauf muss sich eine Pflegefamilie einstellen, dass Kinder werden ja nicht leichtfertig aus ihren Familien herausgenommen. Das heißt, da muss schon etwas in Form von starker Gewalt oder Vernachlässigung passiert sein. Und dieses Verhalten, das, was die Kinder sozusagen in ihren Herkunftsfamilien ein Stück weit auch gelernt haben oder wie sie gelernt haben, sich irgendwie anzupassen, sich zu schützen vor Gewalt zum Beispiel, das bringen sie in die Pflegefamilie mit. Und das ist manchmal eine schwierige Aufgabe für die Pflegeeltern, das zu übersetzen. Was zeigt mir ein Kind? Was zeigt mir ein traumatisiertes Kind? Und traumatisierte Kinder kann man nicht so mit normalen Erziehungsmethoden betrachten, weil es funktioniert meistens nicht.
Jetzt haben wir von Ihnen vielen schon einen ganz kleinen Einblick bekommen, wie das ist in einer Pflegefamilie. Im Laufe der Sendung wollen wir dann detailliert darüber sprechen, wie der Alltag in einer Pflegefamilie aussieht und was einen da erwartet, wenn man mit dem Gedanken spielt, Pflegefamilie zu werden. Und in der zweiten Stunde, da wollen wir uns dann drum kümmern, was man mitbringen muss, wenn man Pflegefamilien werden möchte, also welche Voraussetzungen man selber als Eltern, als Familie mitbringen möchte. Wir haben vor der Sendung schon eine ganze Menge Mails mit Kommentaren, eigenen Erfahrungen oder auch mit Fragen bekommen. Mein Kollege Jörn Schaar, der hat sich mit den Mails befasst. Jörn, das Thema Geld hat da ja auch ganz schön oft eine Rolle gespielt, oder?
Ja, genau. Im Wesentlichen heißt es in den Zuschriften, dass diese Unterstützung selten wirklich ausreicht, beziehungsweise dass die Anforderungen an die Pflegefamilien sehr hoch seien. So schreibt etwa Jochen Heumus, dass die Aufwandsentschädigung von 954 Euro die tatsächlichen Kosten nicht ansatzweise abdeckt, weil man sich auch an sonderpädagogischen Maßnahmen oder an Unterbringungskosten in der Psychiatrie beteiligen müsse. Und Gabriele Hagen aus Neze schreibt, dass man schon mit dem Gehalt eines Elternteils und dem Pflegegeld des anderen über die Runden kommen muss, um die Herausforderung Pflegekind stemmen zu können. Falter Egon aus Kaltenkirchen findet es sehr schade, dass Pflegefamilien für ihren Dienst an der Gesellschaft keine Rentenbeiträge bekommen, und jemand, der seinen Namen nicht angeben möchte, merkt an, dass sich wohl niemand an Pflegekindern bereichern will, dass man aber auch nicht benachteiligt werden dürfe, wenn man seine Arbeit für ein Pflegekind aufgibt oder sie einschränkt.
Wichtige Aspekte, wo wir im Laufe der Sendung auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Es haben sich auch ganz viele gemeldet, die selbst Pflegekinder haben. Was liegt denen denn sonst noch auf der Seele neben dem Finanziellen?
Nun, Christa Zoback aus Engelbrechtsche Wildnis im Kreis Steinburg bemängelt, dass sich die Jugendämter oft nicht mehr weiter kümmern, wenn sie ein Pflegekind vermittelt haben und man schnell als unbequem gilt, wenn man um Rat fragt. Auch Manfred Kirstein aus Botel schreibt, dass er so gut wie keine Unterstützung bekommt. Pflegefamilien haben in seiner Wahrnehmung weniger Rechte, mehr Pflichten, und Uta Schwenke aus Hamburg hat davon abgesehen, ein Pflegekind aufzunehmen, weil bei allen Entscheidungen neben dem Jugendamt auch die leiblichen Eltern und der gesetzliche Vormund eingebunden werden müssen, und das sei ihnen zu viel gewesen. Hagen Wittchow aus Österrönfeld meint, dass es sicher mehr Pflegefamilien gäbe, wenn es mehr günstigen Wohnraum für große Familien geben würde. Er ist Erzieher, seine Frau Ärztin. Kapazitäten für ein Pflegekind neben ihren vier eigenen Kindern hätten sie, aber der Platz fehlt den beiden.
Also ganz viele spannende Aspekte, die man durchaus im Laufe der Sendung beleuchten kann, und wollen wir versuchen, da auch möglichst viel drauf einzugehen. Und mein Kollege Jörn Schaar, der hat ja gerade schon die ersten Reaktionen, die wir bekommen haben, zusammengefasst. Ein Hauptaspekt war ja das Geld, weil wir jemanden vom Jugendamt hier sitzen haben. Jasper Jensen, Pflegestellenleiter für den Kreis Pinneberg. Das war ja ein Thema, was offenbar ganz vielen auf der Seele liegt, dass diese finanzielle Unterstützung für die Familien nicht ausreichend ist. Sehen Sie das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Also es gibt halt Richtlinien, die das landesweit festlegen. Und das ist halt ein Bedarf, der sich aus materiellen Leistungen und Geld für die Erziehungsleistung zusammensetzt. Und dann gibt es noch verschiedene Beihilfen, die die einzelnen Kreise unterschiedlich machen können. Aber das Ganze ist letztlich ein Geld, was dem Pflegekind zusteht. Und es ist nicht ein Verdienst, den man haben kann. Das heißt, wenn man also dafür eine Arbeit aufgibt, muss man als Paar zum Beispiel dann eben nur mit einem Gehalt auskommen. Und da finde ich Bestrebungen, das zu ändern, indem man zum Beispiel auch Elterngeld bezahlt, noch zusätzlich zum Pflegegeld, was jetzt gerade in Göttingen versucht wird, einen guten Weg, um das auch attraktiver zu machen und Menschen zu ermöglichen, die sonst sagen würden, das können wir uns nicht leisten.
Gleichzeitig gibt es aber ja das Vorurteil, dass gesagt wird, bei Pflegefamilien, die machen das ja nur, weil sie dann Geld kriegen. Also die machen das nur des Geldes wegen, um sich zu bereichern.
Das Vorurteil kenne ich, aber das finde ich grundfalsch, also weil das wirklich nicht so viel Geld ist, dass man sich da wirklich dran bereichern kann. Und das ist ja auch dezidiert kein Einkommen, also man braucht das nicht bei der Steuer angeben und nichts. Also es ist tatsächlich ein Bedarf, der so berechnet ist, dass das es abdeckt, was ein Kind eben auch kostet. Und da ist für zum Beispiel Klassenfahrten nur ein minimaler Teil drin. Und wenn man weiß, was heute Klassenfahrten kosten, und natürlich will man seinem Pflegekind ja die Klassenfahrt ermöglichen, zahlt man in der Regel drauf.
Also von Ihnen auch ganz klares Verständnis für diese Kritik.
Ja.
Nur schwierig erstmal gerade zu ändern. Wir haben ja einen Pflegevater hier im Studio, Andreas. Wie ist das bei dir, bei euch? Kennst du das auch, dass es schwierig ist, wenn ihr irgendwie extra Geld braucht, dass ihr da von Amt zu Amt rennen müsst?
Das war jetzt bei uns nicht so schwierig, weil wir tatsächlich nicht so viel brauchten. Wir haben zwar den ein oder anderen Antrag gestellt, das muss man dann schon auch machen, gerade für die Erstausstattung, wenn man so wie wir keine eigenen leiblichen Kinder hat, hat man ja auch erstmal nichts. Und das ist natürlich schon ein komisches Gefühl und da muss man sich auch manchmal ein bisschen durchfragen bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe, wie man das richtig macht. Hat bei uns jetzt relativ problemlos geklappt, dass das funktioniert, aber wir wissen von befreundeten Pflegeeltern, dass das durchaus nicht immer so einfach funktioniert und dass es durchaus auch Schwierigkeiten gibt und oft auch Ablehnungsbescheide gibt, wenn das Jugendamt oder die wirtschaftliche Jugendhilfe dann der Meinung ist, dass das eben nicht mit abgedeckt werden müsste.
Habt ihr auch schon mal das Vorurteil zu hören bekommen, ihr macht das ja nur des Geldes wegen? Jetzt, wir haben die Zahl gehört, bei bis zu 950 Euro ungefähr. Ja, sind wir bei knapp 2000 Euro bei zwei Kindern, dass euch dann gesagt würde, ja, ist ja ein nettes Gehalt, was ihr da zusätzlich habt.
Also wir bekommen nicht so viel, ist ein bisschen weniger tatsächlich. Und natürlich, wenn man mit Kollegen darüber spricht dann und denen erzählt, man bekommt etwas Geld dafür, dann haben die ja in der Regel keine Vorstellung, weil niemand hängt das an die große Glocke, wie viel Geld man tatsächlich dafür bekommt. Das Vorurteil haben wir schon mal gehört. Aber das muss einfach jedem klar sein, dass selbst bei zwei Pflegekindern der Partner seinen Beruf, seinen Job aufgibt, dass das in der Regel kein vollwertiges Gehalt ersetzt. Und wir können uns das auch nur leisten, weil mein Verdienst wirklich ausreichend ist, um im Notfall sogar ohne das Pflegegeld auszukommen als ganze Familie.
Also muss man sagen, bei euch ist es eher ein Zuschussgeschäft.
Ja, genau. Also wir nehmen das auch dankbar an und dankbar mit, weil uns das eben viel ermöglicht, auch vor allem für die Kinder oder Sachen, die wir sonst uns wahrscheinlich nicht leisten können, aber tatsächlich ersetzt es kein Gehalt. Also wir kommen damit gut klar und sind da auch dankbar für, aber es ist nicht ausreichend, dass jetzt jeder sich das wahrscheinlich leisten könnte.
Würdet ihr euch denn wünschen, dass das mehr honoriert würde?
Ich denke schon. Also wir sprechen ja immerhin davon, dass ja jemand seinen gelernten Beruf oder seinen angestrebten Beruf aufgeben muss. Und natürlich ist Geld immer gut, wenn man es hat und nicht auf jeden Euro gucken muss. Und da ist man immer dankbar für, gerade wenn man Kinder hat. Das geht ja nicht nur Pflegeeltern so, sondern auch also Eltern, die leibliche Kinder haben. Und wäre schon eine Anerkennung für uns.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass es ja immer wieder das Vorurteil gibt, die machen das nur des Geldes wegen. Du hast ja ein entsprechendes Netzwerk, kennst viele Familien. Kennst du irgendwen, der das macht, um sich zu bereichern?
Nein.
Also da braucht man Idealismus.
Da braucht man auf jeden Fall Idealismus. Wie gesagt, Herr Jensen hat ja schon gesagt, das ist einfach nicht möglich, sich damit richtig zu bereichern. Da vorher geht auch eine Prüfung einher, man muss seine Finanzen offenlegen. Es gibt auch wahrscheinlich jeder Kreis regelt das vielleicht für sich selbst, aber es gibt auch Grenzen. Wenn man eben zu wenig Geld verdient, fällt man eben auch durchs Raster durch und kommt gar nicht als Pflegefamilie in Frage. Also die Jugendämter sind da schon bemüht, auch dieses Vorurteil von vornherein im Keim zu ersticken.
Wir haben schon gehört, dass Pflegefamilien, ja, man kann sagen, in Schleswig-Holstein zum Teil Mangelware sind. Aber wann und warum kommen Kinder eigentlich in Pflegefamilien? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Jasper Jensen, Pflegestellenleiter für den Kreis Pinneberg und Mitbegründer der Plattform Nestfamilien. Wann und warum werden Kinder aus einer Familie genommen? Was sind so die meisten Gründe?
Das ist die ganze Bandbreite von Problemen, die Familien eben haben können. Von Drogenkonsum, aber auch einfach Erziehungsschwierigkeiten, also alle möglichen Arten. Und das dann wird erst versucht, häufig zu beraten und mit ambulanten Maßnahmen Familien zu unterstützen. Und dann ist das letzte Mittel eigentlich nur, dann zu eben Kinder aus einer Familie rauszunehmen, wenn das gar nicht anders geht.
Mhm. Frau Baumann, Sie sind ja Psychologin und arbeiten eben mit belasteten Familien in Kiel zusammen. Ja. Herr Jensen hat gerade kurz gesagt, da wird vorher alles Mögliche andere probiert. Ich glaube, da kommen Sie dann ins Spiel. Sie bekommen das mit, was da alles so versucht wird. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie versucht man Familien zu helfen und wie ist das, wenn man merkt, das funktioniert alles nicht?
Ja, also mit diesen ambulanten Maßnahmen, das ist ja von Beratung bis therapeutische Angebote, sozialpädagogische Familienhilfen. Also natürlich versucht man, die Familien so zu stabilisieren und zu unterstützen, dass ein Kind in seiner Ursprungsfamilie bleiben kann. Allerdings, auch wir als Kinderschutzzentrum schauen uns ja nicht die Eltern an, die versuchen wir zu unterstützen und zu beraten. Aber wenn wir sehen, dass ein Kind sich in der Familie nicht entwickeln kann, Schwierigkeiten hat, Bestörungen hat in seiner Entwicklung, in seinem natürlichen Anpassungsverhalten, massiv überfordert ist, sich an bestimmte Umstände in einer Familie anzupassen, wo ein gewaltvolles Milieu herrscht oder starke Vernachlässigungsstrukturen, dann muss man eben fürs Kind argumentieren und für die kindliche Entwicklung argumentieren. Und dann gibt es auch Grenzen, ob man das ursprüngliche Familiensystem unterstützt.
Und wenn Sie das dann ansprechen, zum Beispiel bei den Eltern, sind die einsichtig oder ist da immer sofort eine Gegenreaktion, ich möchte mein Kind behalten?
Also ich arbeite seit 20 Jahren als Psychologin. Es gab, glaube ich, in der ganzen Zeit ein Elternpaar, die wirklich gesagt haben, gut, wir schaffen das nicht, wir möchten, dass das Kind in Obhut genommen wird. Es gibt schon viele Eltern, die sagen, wir sind überfordert, ich schaffe das nicht. Aber es gibt auch, also Bindung der Eltern zu den Kindern oder umgekehrt ist was sehr Biologisches. Es ist nicht so psychosozial, dass die Eltern sagen, so, ich schaffe das jetzt nicht, ich gebe mein Kind ab. Die Eltern, die leiblichen Eltern wollen unter allen Umständen, dass die Kinder bei ihnen bleiben. Und viele der Eltern merken aber schon ihre eigenen Grenzen und handeln manchmal zum Wohle des Kindes. Das gibt es auch.
Mhm. Herr Jensen, wie läuft das denn dann ab, wenn so ein Kind aus der Familie genommen wird? Passiert das von jetzt auf gleich oder wird das angekündigt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das wird in den meisten Fällen angekündigt oder auch besprochen. Klar gibt es auch die Situation, dass eine Rufbereitschaft nachts gerufen wird, weil Eltern sturzbetrunken sind und Kinder aus einer Familie rausgenommen werden müssen. Aber häufig ist das auch ein Prozess, der mit den Eltern läuft. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Eltern da ein Stück weit mitgehen können und auch Ja sagen können dazu. Das ist das Beste, was dem Kind passieren kann. Und trotzdem ist natürlich oft ein großer Schmerz da, eben nicht Eltern sein zu können, so in der Art, wie man das eben gerne möchte. Zeigt sich immer in der Weihnachtszeit oder so, wo es eben dann einfach nicht möglich ist, gemeinsam Weihnachten zu verbringen. Und das ist eine große Leistung, wenn tatsächlich Eltern sagen können, ich tue das Beste hier für mein Kind und lass das los.
Hm. Andreas, wie ist das bei euren beiden Kindern gewesen? Wie sind die zu euch gekommen? Mit welchem zeitlichen Vorlauf und wie sah das dann konkret aus?
Also bei Justin war das so, dass wir eine Nachricht vom Jugendamt bekommen haben, dass es da ein Kind gäbe. Jetzt muss man dazu sagen, dass Justin bereits in der Bereitschaftspflege war. Also das war eben, wird eben oft gemacht, dass Kinder erstmal zu so einer Art Zwischenstation kommen, zu Bereitschaftspflegeeltern, die wirklich auf Abruf stehen, die eine Telefonbereitschaft haben, wo das Jugendamt anrufen kann und sagen kann, wir kommen jetzt in 2 Stunden mit dem Kind. Und in so einer Bereitschaftspflegefamilie war Justin und die hat einen super tollen Job gemacht bei beiden Kindern. Ist beides mal die gleiche Familie gewesen. Und bei Justin war das eben so, dass wir angerufen worden sind. Wir haben dann einen Termin vereinbart, sind hingefahren zu denen nach Hause und haben dann Justin dort kennengelernt. Und ja, das war also lieber
war
auf den ersten Blick.
Der war richtig klein, ne?
Der war richtig klein, der war 10 Monate alt, als wir da ankamen. Aber der war schon so, der hat so gestrahlt und das war so ein toller Junge. Es hat sofort gefunkt zwischen ihm und mir. Und ja, wir hätten ihn am liebsten gleich mitgenommen. Und ja, dann ist es in der Regel immer so, dass es so eine Übergangsphase, so eine Übergangszeit gibt, wo man sich gegenseitig besucht. Zuerst wir bei den Bereitschaftspflegeeltern, dann kommen die Bereitschaftspflegeeltern zu uns. So dass das Kind sich auch an das Umfeld dann gewöhnen kann, Gerüche aufnehmen kann, wahrnehmen kann, also diese Veränderung auch wahrnimmt und dann mal den Mittagsschlaf dort verbringt und so weiter und so fort, bis es dann wirklich dazu kommt, dass dann ja der Übergang stattfindet. Das war bei Justin einfacher als bei Ella. Ella war schon über 1 Jahr in der Bereitschaftspflege, hat auch eine ganz andere Historie, die viel komplizierter war und viel, viel schwieriger war. Da hat dieser Übergang auch viel, viel länger gedauert. Was beide Kinder ausgezeichnet hat, dass nach dieser Übergangsphase, als sie dann dauerhaft bei uns gelebt haben, beide Zeit gebraucht haben, sich anzupassen. Das war dann eben, zeichnete sich dadurch aus, dass sie eben oft geweint haben, irgendwie keinen Körperkontakt zulassen konnten und irgendwie, ja, für uns auch einfach letztlich schwer nachzuvollziehen, ja, so Momente der Panik und der Angst hatten. Aber das hat sich dann bei Justin relativ schnell gelegt, nach 4 bis 6 Wochen. Bei Ella länger gedauert, hat uns ein Dreivierteljahr nicht einmal angelächelt und dann irgendwann hat es gefunkt. Und mittlerweile lacht sie sehr viel und da sind wir sehr, sehr dankbar.
Habt ihr euch die Aufgabe so vorgestellt?
Das ist eine schwierige Frage. Man kann sich darauf nicht so richtig vorbereiten, glaube ich. Also man kann lesen, man kann mit anderen Pflegeeltern sprechen, aber Kinder lösen ganz viel Gefühle in einem aus und auf Gefühle kann man sich nur ganz schwer vorbereiten. Wir haben einfach manchmal durchgehalten, das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil wir vom Kopf her wussten, dass das so sein muss, aber das Herz zerbricht einem schon, wenn so ein Kind 1 Stunde lang auf dem Arm weint und sich nicht beruhigen kann. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir vorher mit dem Jugendamt gesprochen haben, dass wir vorher mit den Bereitschaftspflegeeltern sehr guten Kontakt haben, den wir übrigens immer noch haben und vorher auch uns selber schlau gemacht haben und mit anderen einfach gesprochen haben. Es hat uns geholfen, dass auf jeden Fall, dass wir vom Kopf her da waren.
Sharon, du hast gesagt, du hast gar nicht mehr so viele Erinnerungen an die Zeit, als du mit 6 von deiner Familie in die Bereitschaftspflegefamilie gewechselt bist. Aber weißt du, ob das bei dir auch eher so ein sanfter Übergang war? Oder gab es noch eine Zwischenstation? War das von heute auf morgen? Kannst du da versuchen, ein bisschen zu erzählen?
Ja, ich bin tatsächlich mit 3 Jahren von meiner Mama weggekommen und zu meiner Oma und bin dann halt mit 6 in die Pflegefamilie. Und ich glaube tatsächlich, das kam durch Bekannte, dass ich in die Pflegefamilie gekommen bin. Und als ich ankam, war ich wohl sehr offen und habe auch Pflegegeschwister, eine Pflegeschwester, die ist 21 und ein Pflegebruder 19. Habe mich auch super mit denen verstanden am Anfang, aber nach ein paar Wochen ist es dann gekippt wohl, weil ich halt mit meinem Pflegebruder ja so nah dran bin. Also wir sind halt gleich alt und dann kam wohl irgendwann die Eifersucht oder so, hatten dann immer ein bisschen Streit, aber ich glaube, das ist auch normal. Also ich glaube, das ist auch in normalen Familien sozusagen, so dass man sich halt mal anzieht oder sonst irgendwas. Aber ich denke mal, also für mich fiel das eigentlich relativ leicht. Ja.
Und du warst wahrscheinlich zu der Zeit schon in der Schule?
Nee, ich bin tatsächlich erst mit 7 in die Schule gekommen. Ich bin noch 1 Jahr im Kindergarten gewesen, was wohl auch ganz gut war. Also ich habe auch in der Schule direkt Freunde gefunden, auch bei der Einschulung direkt meine beste Freundin kennengelernt und alles. Also es lief super. Also ich habe echt nur positive Erinnerungen.
Wie ist das denn gerade in der Schule gewesen? Ich vermute, alle anderen Kinder sind zu Hause aufgewachsen und du bist in der Pflegefamilie gewesen. War das Thema oder war das irgendwie ganz selbstverständlich, weil das alle wussten?
Also ich glaube, also die Lehrer wussten das auf jeden Fall, aber so Thema oder sowas war das nie. Also ging irgendwie immer alles so relativ gut. Ich habe auch in der weiterführenden Schule eine Freundin gehabt, da hat die Mama auch Pflegekinder und war super. Also auch sie hat mir geholfen, wenn ich Probleme hatte oder Sorgen oder sonst was. Also es war immer ganz gut. Keine Ausgrenzung. Nie wurde drüber geredet. Und wenn, dann halt eher positiv als negativ.
Hm. Wir haben gerade jetzt schon ein bisschen gehört, so über das Einleben, über Konflikte, die auftreten können. Das vertiefen wir gleich nochmal hier in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. So eine ganz klassische Familie, die ist in der Regel für sich, bekommt mal Besuch, aber muss sich nach außen hin nicht rechtfertigen oder ja, hat andere Kontakte. Bei Pflegefamilien ist das anders. Die sind eigentlich nie richtig privat, hat Jasper Jensen im Vorfeld der Sendung gesagt. Sie stehen immer irgendwie in der Öffentlichkeit. Herr Jensen, erklären Sie mal kurz, Sie sind Pflegestellenleiter für den Kreis Pinneberg. Was meinen Sie damit? Die stehen immer irgendwie in der Öffentlichkeit.
Naja, immer ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man erzieht ja ein Kind im Auftrag des Jugendamts stellvertretend für die leiblichen Eltern. Und da sind wir als Jugendamt natürlich schon gehalten, wenn Menschen sich bei uns melden, die das tun wollen, erstmal zu prüfen, sind da lautere Motive dahinter und können die das überhaupt so? Und dann gibt es natürlich auch, wenn ein Kind vermittelt worden ist, regelmäßig Kontakt zur Unterstützung als Beratung und dann aber auch mit der sogenannten Hilfeplanung, weil es eine Hilfe zur Erziehung ist und man trifft sich dann halt mindestens einmal im Jahr für diesen Hilfeplan und guckt halt, wie entwickelt sich das Kind, was braucht es vielleicht noch für Unterstützung. So. Also deswegen, man ist schon im Kontakt. Uns ist dabei aber wichtig, dass wir eine vertrauensvolle Basis mit den Pflegeeltern aufbauen. Also der Kontrollaspekt spielt da für uns nicht so eine große Rolle. Es geht darum, gemeinsam das Beste für ein Kind zu erreichen.
Andreas, neben dem Jugendamt gibt es ja dann als dritten Player, sag ich mal, auch noch die Herkunftsfamilie. Wie ist das für euch, wenn ihr eigentlich euch immer so in diesem Dreiergefüge bewegt?
Das ist natürlich eine Herausforderung, weil wir natürlich auf unterschiedliche Erwartungen treffen. Das hängt immer auch von der Herkunftsfamilie ab. Bei Justin ist das der Fall, dass das sehr gut funktioniert, wir sehr gut zusammenarbeiten. Und die Herkunftsfamilie auch sehr zufrieden ist mit unserer Arbeit. Und bei Ella war das schwieriger, weil die Mutter natürlich ihr Kind unbedingt zurückhaben wollte und damit gar nicht einverstanden war und damit wir natürlich automatisch irgendwie der Feind waren. Und man bekommt dann auch manchmal irrationale Vorwürfe an den Kopf geknallt, die nicht so einfach sind. Das macht es nicht leichter und man muss sich dann wirklich dann immer sagen, man macht das fürs Kind. Es geht immer um die Kinder. Für uns.
Und wie ist das für die Kinder zum Beispiel bei Justin oder bei Ella, wenn sie dann Kontakt zu ihren leiblichen Eltern haben? Wirft es die aus der Bahn? Verstehen die das überhaupt, wer das ist?
Ja, also ja und ja. wir erziehen unsere Kinder so, dass wir ein natürliches Eltern-Kind-Verhältnis haben, aber kommunizieren mit beiden offen, dass wir nicht ihre leiblichen Eltern sind. Also unsere beiden Kinder wissen beide, dass sie nicht bei meiner Frau aus dem Bauch gekommen sind und warum das so ist. Und Justin versteht das sehr gut und kann das sehr gut nachvollziehen. Und bei ihm ist es so, wenn wir Besuchskontakte haben, dann wirft ihn das ein bisschen aus der Bahn und wir müssen dann manchmal einfach abends Gespräche führen, warum das so ist und wie was passiert. Wie gesagt, da die Zusammenarbeit aber sehr gut klappt eigentlich in der Regel, stellt das für ihn nicht so ein großes Problem dar. Bei Ella ist das viel, viel schwieriger. Frau Baum hat vorhin schon gesagt, es gibt so eine biologische Bindung zwischen Eltern und Kindern und das merkt man bei ihr ganz besonders, wenn dort so ein Besuchskontakt stattgefunden hat. Und der in dem Fall auch echt schwierig ist, weil er unter Aufsicht stattfinden muss und an einem neutralen Ort, also nicht bei uns zu Hause, dann wirft sie das mega aus der Bahn. Also die nächsten 3 Tage ist sie super wütend, schreit ganz viel, muss dann aber auch ganz viel kuscheln und das dauert so 2-3 Tage, bis sie sich dann wieder so gefangen hat und wo es dann wieder in so einem normalen Rhythmus weitergehen kann.
Anders als wenn ihr die beiden adoptiert hättet, das sind ja Pflegekinder, kann es ja immer theoretisch sein, dass sie zu ihren leiblichen Eltern zurück müssen. Gerade bei Ella, wenn die Mutter auch das unbedingt möchte. Wie geht ihr mit dieser Unsicherheit um?
Also das ist so natürlich so ein Damoklesschwert, was über einem schwebt. Wir machen uns darüber allerdings nicht so viele Gedanken. Wir vertrauen dem Jugendamt und sind auch dort immer im guten Kontakt und haben sehr vertrauensvolles Verhältnis, wie Hensen auch gerade gesagt hat. Und wir begreifen das Jugendamt auch nicht als unseren Gegenspieler, sondern als unseren Mitspieler. Und das funktioniert sehr gut. So wissen wir immer auch jemand von offizieller Seite auf unserer Seite. Die Gefahr besteht natürlich immer und diese Angst ist immer da, beziehungsweise immer da, aber wir nehmen das nicht so wahr. Wir wissen, dass die Jugendämter auch zum Wohle des Kindes entscheiden. Und beide sind jetzt ja relativ lange schon bei uns und aus Erfahrung und aus Studien und aus Literatur und wo wir uns so schlau gemacht haben, wissen wir natürlich auch, dass die Zeit in der Regel für eine Pflegefamilie spielt, wenn es darum geht, ob das Kind dauerhaft zurückgeführt werden soll in seine Herkunftsfamilie oder nicht. Aber das ist natürlich an manchen Tagen belastender als an anderen. Das ist einfach so. Das ist eine Belastung, die einfach da ist.
Sharon, wie ist das bei dir gewesen? Wie hattest du später dann Kontakt zu deiner Herkunftsfamilie, als du in der Pflegefamilie gewohnt hast?
Also zu meinem Vater gab es nie Kontakt, also zu meinem leiblichen Vater. Und zu meiner leiblichen Mutter war der Kontakt leider eingeschränkt, aber von meiner Seite aus. Also ich wollte es nicht. Ich habe das alles so ein bisschen nicht verstanden und ihr ein paar Vorwürfe gemacht. Aber zu dem Rest meiner Familie gab es eigentlich sehr guten Kontakt. Ich bin oft zu meinem Onkel gefahren, zu meiner Oma, zu meinem Opa, zu meiner Oma. So war eigentlich gut und das war auch meinen Pflegeeltern sehr wichtig, dass da der Kontakt trotzdem bleibt. Ich bin einmal im Monat zu meiner Oma gefahren, habe da geschlafen, telefoniert natürlich alles und ja.
Wie hast du das erlebt? War das für dich selbstverständlich, dass du eben noch eine zweite Familie hattest oder war das für dich schon noch komisch?
Es war selbstverständlich. Also ich habe auch früh angefangen, meine Pflegeeltern mit Mama und Papa anzusprechen, weil es einfach für mich Mama und Papa sind. So. Und ich trotzdem, also ich wohne nicht mehr in der Pflegefamilie, ich sage aber trotzdem noch Mama und Papa, weil es Mama und Papa einfach für mich sind.
Mit 19 genau. Ist das ja durchaus auch schon mal üblich, dass man dann schon ausgezogen ist und trotzdem noch Kontakt zu Mama und Papa hat. Gab es denn bei dir auch mal den Moment, wo du mit dieser Situation nicht mehr klarkamst?
Dass ich in einer Pflegefamilie gewohnt habe.
Mhm.
Ich bin mit 16, ja fast 17 mit meinem Ex-Freund zusammengekommen und da war das so, ich will raus eigentlich und ich möchte mein eigenes Ding machen. Bin dann auch relativ schnell zu ihm gezogen. Wir waren auch über ein Jahr zusammen. Und da hat auch schon mal die Pflegefamilie, also Mama und Papa und alle so ein bisschen gefehlt. Ich habe mich ein bisschen abgewandt, habe den Kontakt so ein bisschen abgebrochen, aber wir sind nicht mehr zusammen und der Kontakt ist wieder super da. Ich bin oft bei Papa und Kontakt zu meinen Pflegegeschwistern besteht auch und zu denen sage ich auch meinem Bruder und meine Schwester, weil das halt einfach meine Familie ist.
16, 17, das ist ja dann auch Thema Pubertät. Würdest du sagen, das Thema, also dieses Alter Pubertät ist, wenn man in der Pflegefamilie wohnt, gerade nochmal ein besonders schwieriges, wenn man sich so mit der eigenen Identität auseinandersetzt?
Nö.
Also bei dir nicht?
Nee, bei mir nicht.
Ich habe eine Mail über den Messenger bekommen und zwar von Melly Lissack aus Bordesholm. Sie schreibt, wir haben uns als Pflegefamilie im Kreis Plön beworben mit allem drum und dran. Wir haben ärztliche Tests besorgt, polizeiliches Führungszeugnis und so weiter und es fehlt eigentlich nur noch der häusliche Besuch von der Pflegestelle bzw. Vermittlungsstelle. Dem wird aber nicht nachgekommen. Der Bericht zur Sache ist jetzt echt interessant, denn wir haben den Eindruck, man braucht scheinbar gar keine Pflegefamilien. Ich würde an der Stelle die Frage mal an Andreas weiterleiten. Ihr seid diesen Prozess ja durchlaufen. Sie schreibt, dass sie jetzt auf diesen sechsten Schritt schon über 6 Monate warten. Wie war das bei euch? Wie war der zeitliche Ablauf?
Also wir haben nicht so lange gewartet. Tatsächlich war das so, dass wir uns im Winter irgendwann für das Thema interessiert haben. Und dass wir natürlich auch alle Zeugnisse, Atteste und so weiter vorlegen mussten, dass wir dann einen Besuch im Jugendamt gemacht haben, ein Gespräch geführt haben, auch nochmal unsere familiären Verhältnisse dargelegt haben und dann relativ zeitnah auch einen Termin gemacht haben zum Hausbesuch. Unser Haus war seitdem, glaube ich, nie wieder so sauber, aber genau, das hat auf jeden Fall keine 6 Monate gedauert.
Und jetzt haben wir gerade schon gehört, also ihr musstet auch eine Menge Unterlagen erstmal einreichen, dann wurde eure Motivation abgefragt und dann kam hinterher der Besuch. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis Justin dann schlussendlich zu euch in die Familie kam, bis es quasi das passende Kind gab?
Das hat dann noch fast ein Jahr gedauert tatsächlich, bis wir dann die Nachricht bekommen haben, dass es da losgeht. Genau, das war schon auch eine spannende Zeit zum Warten auf jeden Fall.
Da sitzt man wahrscheinlich so richtig auf glühenden Kohlen, weil man ja eigentlich gerne loslegen möchte, oder?
Genau, weil wir hatten natürlich auch mitbekommen, dass Pflegeeltern dringend gesucht werden und haben uns dann gedacht, das geht irgendwie ganz schnell und ganz fix, ne? Weil irgendwie, als würden die auf Halde liegen, mal so ein bisschen, also haben wir nicht gedacht, aber manchmal kam das so dahin. Aber tatsächlich hat es dann ein bisschen gedauert, auch weil wir natürlich, das war uns auch wichtig, mit dem Jugendamt abgesprochen hatten, dass nicht jedes Pflegekind für uns in Frage kommt.
Ganz wichtiges Thema, die passende Pflegefamilie. Herr Jensen, Pflegestellenleiter für den Kreis Pinneberg. Auch vielleicht an Sie nochmal kurz die Frage, ist es normal, dass dieser Prozess relativ lange dauert oder sollte die Dame vielleicht einfach nochmal nachhaken, warum das gerade stockt?
Also eine Pause von 6 Monaten finde ich ungewöhnlich. Das Ganze dauert natürlich schon eine Weile. Also es werden eben Unterlagen benötigt und das muss erst angefordert werden, Lebensberichte geschrieben. Und ja, dann kann es schon mal sein, auch bei uns im Team war es mal der Fall, dass jemand dann krank wird und dass auch der schon angefangen hatte, mit den Menschen Kontakt zu nehmen und es dann dort dadurch länger dauert. Es sollte nicht zu lange dauern, weil einfach ja, die Motivation ist ja da. Ich möchte das gerne machen und es wäre gut, dann zu einem Ergebnis zu kommen. Aber man soll es auch nicht über das Knie brechen. Andreas hat es ja sehr gut beschrieben. Also er sagt, es kann nicht jedes Kind passt. Und das ist genau der Job, den wir haben, dass wir möglichst viel über die Menschen wissen, die sich da bewerben. Und das dann mit dem zusammenbringen, was wir von den Pflegekindern wissen, von den Kindern, die wir vermitteln sollen, sodass es auch dann wirklich passt. Das ist ja eine Entscheidung für einen langen Zeitraum. Das ist nichts, was man übers Knie brechen sollte.
Wir haben jetzt noch nicht wirklich darüber gesprochen, was man als Pflegeeltern mitbringen sollte. Vielleicht klären wir das mal kurz, dass wir das jetzt einmal so abarbeiten. Zum Beispiel, wie alt dürfen Pflegeeltern sein? Wie ist das mit der Berufstätigkeit? Müssen sie verheiratet sein? Und so weiter und so fort. Herr Jensen, sagen Sie mal kurz so die Rahmenbedingungen. Was muss man so als Basics mitbringen?
Genau, also das Wichtigste ist einfach, dass man ein relativ zufriedenes Leben führt und noch irgendwas über hat, also Platz in seinem Herzen und in der Wohnung. Dann haben Sie angesprochen, also man darf nicht einschlägig vorbestraft sein, man muss ein eigenes Einkommen haben, weil das hatten wir am Anfang der Sendung schon, das Pflegegeld alleine keinen Verdienst darstellt. Es gibt bestimmte Altersgrenzen, die sind ein bisschen circa, kann man sagen, 45 Jahre Altersunterschied zwischen Kind und Bewerbern. Dann darf man nicht deutlich krank sein, also mit lebensbedrohlicher Krankheit. Es muss ausreichend Wohnraum da sein.
Wenn es leibliche
Kinder gibt, sollte der Altersabstand passen. Das hat der Schauer ja auch angesprochen. Verheiratet muss man nicht sein. Also man kann auch einfach so als Paar zusammenleben. Oder wir haben auch gleichgeschlechtliche Paare, die Pflegekinder aufnehmen. Alleinerziehend geht auch.
Ist aber wahrscheinlich schwierig mit dem Einkommen dann, ne?
Das ist bei Alleinerziehenden, da muss man gucken, wie kriegt man seinen Lebensunterhalt dann trotzdem noch finanziert. Gerade bei kleinen Kindern wäre es halt einfach wichtig, dass man gleich eben sich voll um die Kinder kümmern kann. Vor allen Dingen dann, wenn das gerade neu angekommen ist und nicht einen ganzen Tag eine Tagesmutter zum Beispiel da beauftragt.
Da haben wir auch eine Frage von Ronja Karsten aus Sörup. Sie schreibt, ist es wirklich so, dass ein Teil der Pflegeeltern keinen Job haben darf, also einer zu Hause bleiben muss?
Nein, das ist bei uns im Kreis Pinneberg zumindest nicht so. Man muss einfach gucken, dass es am Anfang eine Hauptansprechperson, Bezugsperson für das Kind gibt. Also deswegen ist ja auch die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen für auch länger, als das bei einem leiblichen Kind der Fall ist. Und dann kann man es, wir suchen ganz normale Pflegefamilien. Also das heißt, dann kann auch beide Elternteile arbeiten gehen, solange dann die Betreuung der Kinder irgendwie sichergestellt ist.
Frau Baumann vom Kinderschutzzentrum in Kiel, Sie würden da gerne was ergänzen.
Also was Pflegeeltern schon mitbringen müssen, ist eine emotionale Stabilität. Sie müssen wirklich verstehen, dass das Verhalten, alles Verhalten, was Kinder zeigen in Pflegefamilien, nicht gegen sie gerichtet ist, sondern ein Ausdruck von dem, was die Kinder erlebt haben. Allerdings lebt man ja mit den Kindern im Alltag und natürlich machen Kinder auch Dinge, die Eltern oder alle Eltern, nicht nur Pflegeeltern, gegen sich gerichtet wahrnehmen. Nur bei Pflegekindern ist es umso wichtiger, dass Pflegeeltern nicht und auch nicht annähernd in gleicher Weise reagieren, wie die Kinder das schon in Herkunftsfamilien erlebt haben. Daher geht es schon, es müssen stabile Persönlichkeiten sein.
Da habe ich auch eine Mail bekommen von Manuela Müller aus Kiel. Sie schreibt auch, ich möchte sagen, dass es unglaublich wichtig ist, selber psychisch ganz stabil zu sein und die eigene Kindheit auch gut angeschaut und gegebenenfalls bearbeitet zu haben. Das, was traumatisierte Kinder an Emotionen und Bedürfnissen mitbringen, erfordert viel Liebe und vor allem ein stabiles, sicheres Umfeld mit reifen, erwachsenen Menschen. Herr Jensen, Sie nicken auch gerade. Gibt es eigentlich Unterstützung oder Fortbildungen für die Pflegefamilien? Denn so gerade, was Frau Baumann angesprochen hat, so das zu deuten, was die Kinder möglicherweise an Verhalten zeigen, das kann ein Laie ja vielleicht auch gar nicht.
Ja, also zum einen sind ja die Menschen aus den Jugendämtern, die dann die Pflegeverhältnisse betreuen, Ansprechpartner und können unterstützen. Und wir vermitteln dann aber auch in Beratungsstellen oder eben zusätzliche Hilfen oder Supervision. Der Anfang, den ich vorhin geschildert hatte, waren eher so die technischen Voraussetzungen. Ich finde das sehr wichtig, dass Sie das auch angesprochen haben. Es ist schon eine Herausforderung, eine Aufgabe, ein Kind, was eben heutzutage meistens mit seinem Rucksack auf dem Rücken eben in Pflegefamilien landet, zu betreuen. Also stabil sollte man auf jeden Fall sein und auch ja, Unwägbarkeiten einfach in Kauf nehmen, die da eben kommen. Das hatte Herr Andreas beschrieben, wenn eben Kontakte sind, dass das die Pflegekinder immer wieder aus der Bahn werfen kann.
So. Mhm. Andreas, du hast eben noch gesagt, ihr habt euch bewusst für Pflegekinder entschieden und nicht für Adoption. Und du hast gesagt, es gibt einige, die da mit falschen Vorstellungen rangehen. Kannst du das nochmal beschreiben, was eben so falsche Vorstellungen deiner Meinung nach sind?
Also ich glaube, die größte falsche Vorstellung ist, wenn man sich für ein Pflegekind entscheidet, ist, dass man einfach diesen Gedanken loslassen muss, dass man ein Kind bekommt und dass man dann irgendwie, dass man dann, wie bei einer Adoption zum Beispiel, dass das dann nur für sich hat. Bei der Pflege ist es eben ganz klar, dass man sich darauf einlassen muss, ich betreue ein Kind, ich erziehe ein Kind und ich sorge für ein Kind, aber ich mache das anstelle jemand anderem und dass ich das auch vermitteln muss, weil das bedeutet eben, dass ich mich gedanklich damit auseinandersetzen muss, dass viele Leute eben einfach mitreden müssen, von Gesetzes wegen her und auch mitreden wollen und da muss man sich darauf einlassen, dass man nicht eben, wie du es vorhin gesagt hast, so eine abgeschottete Familie einfach ist, als wenn wir mal eigene Kinder haben oder vielleicht sogar Kinder adoptieren. Und da ist es eben ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass man sagt, ich nehme ein Kind auf, gebe ihm ein Zuhause, aber es ist eben nicht mein Kind. Auch wenn es im Alltag natürlich genauso gelebt wird, ne, dass man eben wirklich gute Verhältnisse auch schafft, emotionale, stabile Verhältnisse, Bindungen aufbaut, die für Kinder total wichtig sind und trotzdem immer wieder damit leben muss, dass eben jemand kommt und guckt und aufschreibt, was macht das Kind, wie entwickelt sich das, dass man Rechenschaft ablegen muss, dass andere einem versuchen reinzureden, dass man es stunden- oder tageweise vielleicht sogar mal abgeben muss, um dann eben, ja, andere die Verhältnisse, die Kinder zu ihren Herkunftsfamilien haben, eben auch bestehen bleiben. Das ist eben auch wichtig für die Kinder.
Mhm. Sharon, du hast ja auch gesagt, du hattest immer Kontakt sowohl zu deiner Mutter als auch zu Onkel, Oma, Uroma und so weiter und so fort. Wie war das denn für dich in der Pflegefamilie, dass da noch zwei andere Geschwister waren? Gab es Unterschiede zwischen euch Kindern oder wart ihr alle gleich?
Tatsächlich gab es Unterschiede. Das sind nämlich die leiblichen Kinder von meinen Pflegeeltern gewesen. Aber sonst so gab es eigentlich kaum irgendwie Unterschiede. Klar, habe ich manchmal gedacht, okay, die verstehen das nicht richtig oder fühlt euch mal so, wie ich mich fühle. Aber sonst eigentlich nicht, ne.
Wie hast du dich denn gefühlt?
Manchmal alleine tatsächlich, aber das kam eher, als ich älter wurde. Und die halt so mehr mit Mama und Papa sozusagen gemacht haben. Und ich habe mich halt manchmal so zurückgezogen. Und da habe ich schon oft auch an meine leibliche Familie halt gedacht, habe mich so gefragt, ja, wie wäre das für euch? So, wenn ich jetzt mit meinen Geschwistern Streit hatte oder so, dann ging es auch manchmal darum. Also so von wegen, also wir hatten einmal ein Thema, ich und meine Schwester, dass sie mir auch an den Kopf geworfen hatte, tatsächlich so, du bist ein Pflegekind und das war auch ein echt doller Streit so. Aber das hat sich halt wiedergelegt. Also wir haben darüber gesprochen, dass ich halt gesagt habe, ich fühle mich damit unwohl, dass du das so gesagt hast. Und meinte sie, das ist auch gar nicht so gemeint gewesen. Sie hat mich dann auch bei anderen Freunden von ihr mich in Schutz genommen sozusagen, wenn da mal halt ein Kommentar oder so kam. Und sie sagt auch trotzdem, also immer noch, das ist meine Schwester und sie schützt mich da auch, wo ich auch echt drauf stolz bin.
Und bei deinen Eltern, also bei Mama und Papa, den Pflegeeltern, hast du da gemerkt, dass die Unterschiede zwischen ihren leiblichen Kindern und dir gemacht haben?
Nein, tatsächlich nicht, nein.
Und wie sind die damit umgegangen, wenn ihre eigenen Kinder dann dir zum Beispiel an den Kopf geworfen haben, du bist ja nur das Pflegekind?
Das haben die gar nicht mitbekommen. Das habe ich mit meiner Schwester so abgemacht. Ist mal so eben halt aufgekommen, das Thema, und aber auch recht schnell wieder weg gewesen, das Thema, ja.
Mhm. Aber also du würdest sagen, von deinen Eltern her hast du das gar nicht gemerkt, dass du nicht das eigene Kind bist?
Nein.
Und
alles so, wie gesagt, positiv aufgenommen und keinen Unterschied irgendwie gemerkt. Nee. Und bin da auch echt glücklich mit, dass die keinen Unterschied gemacht haben.
Mhm. Hast du Kontakt zu anderen Pflegekindern?
Nee, tatsächlich nicht. Wenn dann halt mal Kinder, die bei einer Tagesmutter mal waren, so, aber keine richtigen Pflegekinder, nee.
Also hast keinen Vergleich, ob das jetzt quasi bei dir ein normales Pflegefamilienleben war oder ob du ja vielleicht da besonders Glück hattest oder so?
Nee, habe ich keinen Kontakt zu.
Aber bist auf jeden Fall, ich höre das raus, du bist sehr zufrieden gewesen damit.
Ja.
Wenn Pflegeverhältnisse klappen, dann ist das eine ganz tolle Sache, sowohl für die Familie als auch für die Kinder. Aber es kann eben auch scheitern. Darüber wollen wir jetzt sprechen hier in zur Sache. Frau Baumann, Leiterin des Kinderschutzzentrums Kiel, und Sie sind ja auch vor allem Psychologin und kennen die Kinder, kennen die Familien und haben auch schon mitbekommen, wenn Pflegeverhältnisse scheitern. Was sind die meisten Gründe, warum das dann doch nicht klappt?
Die meisten Gründe sind schlicht, dass die Pflegeeltern manchmal ganz andere Vorstellungen hatten, wie heute Abend schon besprochen wurde, dass die Pflegeeltern so eine Vorstellung hatten, ich möchte gerne ein Kind und ich habe Platz und ich möchte einem Kind ein besseres Leben bieten und sie das Kind bei sich aufnehmen und nicht, überhaupt nicht, trotz Vorbereitung erwarten, dass Kinder eben, wie schon gesagt, mit diesem Lebensrucksack ankommen und dass sie vielleicht Verhaltensweisen zeigen, die erstmal Pflegeeltern überhaupt nicht erwartet haben, dass viele Pflegeeltern am Anfang nicht in Beziehung, Pflegekinder nicht in Beziehung gehen, keinen Blickkontakt halten, sich irgendwie nicht berühren lassen, nicht einen Arm nehmen lassen. Also viele Verhaltensweisen nicht zeigen, die man landläufig aber als Eltern oder in der Elternrolle denkt, das muss doch so sein. Und wenn die Verhaltensweisen der Kinder auch einfach ein gewisses Maß an Belastung bei den Pflegeeltern einfach überschreiten oder auch zum Teil auch dann die Verhaltensweisen eines Pflegekindes die anderen Kinder in der Familie so massiv belasten, dass Pflegeeltern sagen, so, wir trennen uns von diesem Kind.
Hm. Was macht das mit einem Kind, wenn es dann wieder die Familie wechseln muss?
Das macht sehr viel mit den Kindern, denn Kinder sind an sich nicht so gemacht, biologisch auch nicht so gemacht, dass sie jetzt von Familie zu Familie wandern, sondern das, was Kinder brauchen, ist ja in erster Linie Stabilität. Kinder strengen sich erstmal sehr an, schon kleine Säuglinge strengen sich an, ihren Eltern zu zeigen, wie geht's mit mir. Und das wird ja ein ganz feines System von dem, was Säuglinge zeigen und wie feinfühlig dann Eltern die Babys beantworten. Und das kann man verstehen, Kinder können sich nicht sozusagen auf alle möglichen Personen einlassen, allen möglichen Menschen zeigen, so kann es mit mir gehen. Sie möchten irgendwo ankommen, Stabilität erfahren, auch erfahren, dass sie so wahrgenommen und so geliebt werden, wie sie sind und auch nicht irgendwie an ihnen rumgewerkelt oder verändert werden will. Und das können Kinder nicht. Und je mehr Wechsel Kinder haben, desto mehr machen sie dicht und wollen sich gar nicht auf Beziehung zu irgendjemanden einlassen.
Wie kann man dem Ihrer Meinung nach vorbeugen, dass man das möglichst verhindert? Also wie kann so ein Pflegeverhältnis möglichst erfolgsversprechend gestaltet werden?
Also man kann natürlich im Vorwege gucken, dass es auf jeden Fall passt. Aber was ich denke, dass unglaublich wichtig ist, dass Pflegeeltern gerade am Anfang viel begleitet werden. Also wirklich unterstützt werden, begleitet werden, geholfen wird, das Kind in seinem Verhaltensweisen zu übersetzen. Vielleicht auch dem Kind Unterstützung in therapeutischer Form, je nach Alter des Kindes natürlich angeboten wird. Also dass gerade am Anfang eher viele Hilfsmaßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen da sind und je besser es läuft, dann so peu à peu die Unterstützungsmaßnahmen sich ausschleichen. Ich erlebe es in der Praxis aber eher, dass es häufig andersrum ist, dass da so ein großer Wunsch ist, es ist alles in Ordnung und auch Pflegekinder sind am Anfang eher unauffällig in Familien, weil sie sich ja erstmal ein Stück weit anpassen und erst wenn sie Sicherheit in der Pflegefamilie bekommen, dann auch zeigen, was sie sozusagen in der Vergangenheit erlebt haben. Und daher läuft es dann eher so, dass so Unterstützungsmaßnahmen eher immer so, wenn die Probleme kommen, dann eingefordert werden. Ich fände es besser, wenn es am Anfang ein gutes Paket für Pflegeeltern gäbe, ein Rundum-Paket, dass sie so unterstützt werden, dass der Anfang gut, gut funktioniert mit dem Pflegekind.
Herr Jensen, Pflegestellenleiter für den Kreis Pinneberg, ist das leistbar, dieses Rundum-Paket für den Anfang?
Das kommt natürlich auf die Situation an. Also wir versuchen auf jeden Fall eine lange Anbahnung zu machen, wenn das möglich ist. Also dass sich die Pflegeeltern, die zukünftigen und das Kind gut kennenlernen können und man da schon gucken kann, wie geht das miteinander und wir ermutigen auch Pflegeeltern dann, wenn sie feststellen, oh, das kommt mir komisch vor, die Chemie stimmt irgendwie nicht. Oder auch Nein zu sagen und zu sagen, nee, dann passt das vielleicht nicht. Also das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, eine also, gute, lange Anbahnungszeit zu
und
machen.
Und dann frühzeitig auch zu sagen, nee, das passt nicht. Ja. Also da ehrlich zu sein.
Genau, wenn sich rausstellt, also egal, von unserer Seite, dass wir ein Gefühl haben, irgendwas stimmt da nicht, das zu thematisieren und mit den Pflegeeltern zu besprechen, woran liegt es denn oder was kann sein, wenn man eben aufs Kind guckt oder eben auch Pflegeeltern zuzugestehen, die haben einen großen Wunsch, Mensch, nun bin ich geprüft, nun soll es endlich losgehen, aber auch sich die Zeit zu nehmen, zu gucken, passt das wirklich so? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dann sind wir natürlich auch auf die Kooperation der Pflegeeltern angewiesen. Wir betreuen die am Anfang sehr dicht, gerne, damit wir die Entwicklung mitkriegen. Aber wie Sie sagen, am Anfang ist oft so eine Eingewöhnungsphase, da sind die Kinder unauffällig. Die Pflegeeltern denken, ach, läuft ja alles, da brauche ich ja nicht täglich mit dem Jugendamt zu telefonieren. Und täglich wird tatsächlich auch bei den Mitarbeiterzahlen, die wir so haben, wahrscheinlich nicht leistbar. Aber ich unterstütze das völlig. Also es ist wichtig, auf der ganzen Linie zu gucken, wie können wir Pflegeeltern unterstützen, damit möglichst ein Abbruch verhindert wird, frühzeitig auch. Nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Und auch mit therapeutischer Begleitung für die Familie oder Erziehungsberatung?
Ja, das versuchen wir zu fördern. Klar, es ist dann schwierig, oft auch Plätze zu finden, aber wir haben zum Beispiel mit unserer Kinder- und Jugendpsychiatrie eine gute Zusammenarbeit. Also wenn es drastische Fälle gibt, wo schnell gehandelt werden muss, gibt es da auch Möglichkeiten. Ja, also das wirklich auf allen Ebenen, wenn es vom Alter her passt und für die Pflegefamilie passt.
Was sind aus Ihrer Erfahrung so die kritischen Momente? Ist das, wie Frau Baumann gesagt hat, so ein paar Monate nach dem Anfang oder ist das eher die Pubertät? Da haben Sie bestimmt Erfahrungswerte.
Also oft ist es nach einer Zeit, wenn die Kinder sich eingewöhnt haben und ihren Rucksack aufmachen, so wie wir das immer gerne nennen, dass dann eine Krise kommt und man einfach die Kinder testen, bin ich hier willkommen oder muss ich hier auch wieder gehen? So, ne? Und ja, Pubertät ist eine schwierige Zeit sowieso für Jugendliche und Pflegekinder müssen sich von zwei Familiensystemen lösen und gucken, wo bin ich und wer bin ich? Und da ist oft einfach auch nochmal sehr kritisch, ja.
Andreas, du hast ja am Anfang auch beschrieben, dass es gedauert hat, bis die Kinder bei euch angekommen sind, dass Ella monatelang euch nicht angelächelt hat, sondern eher sehr missmutig und distanziert war. Hattet ihr auch den Punkt schon mal, dass ihr gesagt habt, boah, wir schaffen das nicht?
Ja, also es gibt immer wieder so Momente, wo wir echt so denken, so boah, wie soll das denn noch werden, wenn sie in die Pubertät kommen? Das ist normal, glaube ich. Ich glaube, das haben auch Eltern mit leiblichen Kindern diese Momente, die sagen, boah, ey, wie soll das nochmal werden? Und natürlich, gerade wenn wenn diese Phasen so sind, wo Kinder sich so völlig irrational verhalten, also für uns irrational verhalten und einfach nur noch irgendwie rumschreien und austicken, dass man dann schon mal sagt, ey, wo kann ich das Kind wieder abgeben oder diesen Gedanken hat, dass man den dann schon mal formuliert, ist vielleicht auch nochmal normal. Aber das in unseren Gedanken ist es bis jetzt nie eine ernsthafte Überlegung gewesen, unsere Kinder wieder zurückzugeben, geschweige denn irgendwie ihnen gegenüber das zu kommunizieren, weil wir glauben oder für uns, dass das wichtig ist, dass unsere Kinder sich zu jedem Zeitpunkt, egal wie doll wir uns streiten, immer wissen, ich bin geliebt. Das ist uns das Allerwichtigste. Und dafür nehmen wir auch tatsächlich die ein oder andere Erziehungsschlappe schon mal hin.
Und wir haben uns im Vorfeld ja auch unterhalten. Du hast gesagt, du kennst aber auch Pflegefamilien, bei denen das gescheitert ist. Kannst du ein bisschen erzählen, woran liegt das und was macht das auch dann mit einer Pflegefamilie?
Also die Fälle, die ich jetzt vor Augen habe, da liegt das eben genau daran, was Frau Baum auch gesagt hat. Einerseits, dass es eine Überforderung ist, dass der Rucksack für die Familie, den das Kind mitbringt, zu groß war. Weil eben einfach dort Dinge in der Vergangenheit des Kindes passiert sind, die dann aufbrechen, die man einfach nicht schultern kann, die man einfach auch nicht abfangen kann, wo die Eltern an ihre Grenzen gekommen sind mit den leiblichen Kindern dann auch abwägen mussten, ne, wo entsteht vielleicht mehr Schaden, wenn das Kind hier bleibt und wenn wir es weggeben. Natürlich auch, wo Kinder in die Pubertät gekommen sind und dann ein ganz klassisches Ausbruchsverhalten gezeigt haben wirklich den Konflikt hatten, ne, wo bin ich jetzt wirklich zu Hause, wo auch eben Kontakt zur Herkunftsfamilie da war. Und dann eben die Streitereien und die gefühlten Benachteiligungen vielleicht auch dann so groß geworden sind, dass sie dann ausgezogen sind.
Sharon, du hast ja gesagt, du bist dann irgendwann mit 16, 17 zu deinem ersten Freund gezogen. War das für dich auch so ein Stück weit Befreien aus dieser Pflegefamilie, in der du dich auch manchmal alleine gefühlt hast? Oder was war das?
Tatsächlich ja. Ich habe mir ja Gedanken gemacht, ob ich das wirklich möchte, ob ich wirklich zu ihm ziehen möchte, weil ich halt wirklich noch sehr jung war. Habe mir da auch meine Gedanken gemacht, aber vielleicht war es die richtige Entscheidung, weil es halt in der Pflegefamilie halt auch mal gekracht hat. Aber es ist in jeder Familie halt mal so. Und danach, haben wir noch mehr zueinander gefunden als davor.
Und wie war das, als du dann ausgezogen bist, hast du denn das Gefühl gehabt, dass du, so wie Andreas das gesagt hat, trotzdem noch geliebt und gewollt bist, oder hast du dich schon auch ein Stück weit dann ausgestoßen gefühlt?
Tatsächlich ja. Also ich habe mir schon die Gedanken gemacht, jetzt wird über mich geredet, warum ich das tue und wie kann ich nur, und das war mir klar. Also es war mir bewusst. Habe ich mich schon ein bisschen ausgeschlossen gefühlt, aber jetzt ist wieder alles super, also der Kontakt ist super und ja.
Und du hast gesagt, wie in jeder Familie hat es auch bei euch manchmal gekracht, hat es besonders irgendwie, also was waren so Themen, wo es besonders gekracht hat, was besonders schwierig bei euch war?
Ja, das möchte ich nicht erzählen.
Okay, alles klar. Aber halten wir fest, ihr habt auf jeden Fall einen guten Weg gefunden, habt wieder zueinander gefunden und hast ja beschrieben, dass ihr jetzt auch ein ganz tolles Verhältnis habt, obwohl du ja längst eigentlich erwachsen bist und damit aus der Zuständigkeit der Pflegefamilie auch raus bist.
Genau.
Wir haben heute Abend viel darüber gehört, wie es ist, Pflegefamilie oder auch Pflegekind zu sein. Und wir haben auch sehr viele Rückmeldungen von Ihnen bekommen, entweder per E-Mail oder den Messenger in der kostenlosen NDR Schleswig-Holstein-App. Mein Kollege Jörn Schaar, der hat sich die ganzen Reaktionen angeguckt und fasst jetzt mal die wichtigsten Standpunkte. Lob und Kritik zusammen, war beides dabei. Fangen wir mal mit dem Lob an. Was sagen die Leute?
Es gab viele Zuschriften, die von tollen persönlichen Erfahrungen erzählt haben, sowohl von Pflegekindern als auch von Pflegeeltern. Hier mal nur zwei exemplarisch. Kerstin Leber aus Kiel findet es bewundernswert, dass es Leute gibt, die fremde Kinder bei sich aufnehmen. Die Pflegekinder ihrer Nachbarn zum Beispiel seien sehr liebenswert. Und Stefanie aus Lübeck hat über den Messenger geschrieben und sie sagt, es ist sehr fordernd, Pflegefamilie zu sein. Es gibt einem aber auch viel. Die Zusammenarbeit sei so gut, dass das Jugendamt schon fast ein Teil der Familie wäre. Und jetzt habe ich mich tatsächlich verzählt. Es sind nämlich drei Rückmeldungen. Regina aus Büchen schreibt noch, sie habe ihre beiden Pflegekinder immer wie eigene Kinder gesehen. Das als Job zu betrachten, findet sie problematisch, weil sie sich dann nämlich nicht angenommen fühlen können. Das habe der ein oder andere im Jugendamt auch noch nicht verstanden, schreibt sie.
Da klingt ein bisschen Kritik am Jugendamt schon durch. Was gab es denn sonst noch an kritischen Rückmeldungen?
Na, Carola Dreke hat sich aus Berlin gemeldet und sie bemängelt, dass das Jugendamt kaum Zeit hat und vieles liegen bleibt. Auch, dass die Pflegekinder nur einen Teil ihrer Einkünfte behalten dürften, ist für sie problematisch, weil die Pflegekinder ihrer Meinung nach dadurch in der Ausbildung eher demotiviert werden. Und Thomas schreibt über den Messenger, dass er die Aufwandsentschädigung für Pflegeeltern für zu gering hält, denn nicht jede Familie könne es sich leisten, weitgehend auf ein Gehalt zu verzichten. Und Jane Branson vom Pflegeelternverein Dithmarschen merkt noch an, dass häufig die Anerkennung zu kurz kommt.
Ich glaube, viele der Kritikpunkte, wo Herr Jensen vom Kreis Pinneberg nicken kann und am Anfang ja auch schon gesagt hat, gerade was das Finanzielle angeht, da ist er ganz auf der Seite der Pflegeeltern. Und jetzt, ja, kurz vor acht, Zeit schon für unsere Schlussrunde hier im Studio. Wir haben gehört, dass das ein unglaublich fordernder Job ist, eine ganz große Aufgabe für Pflegeeltern, ein Pflegekind aufzunehmen, eben wegen des Rucksacks an Problemen, den sie mitbringen. Frau Baumann vom Kinderschutzzentrum in Kiel, würden Sie sagen, diese Unterbringungsform ist noch zeitgemäß? Also können das private Familien überhaupt leisten eigentlich?
Also ich wünsche mir, dass es private Familien gibt, die das leisten, denn je jünger die Kinder sind, ist es von dem, wie die Kinder gemacht sind, auch in ihrer Entwicklung undenkbar, dass sie in Einrichtungen sind. Ich glaube, eine der Melderinnen hier hat ja auch gesagt, ich habe meine Pflegekinder immer als eigene gesehen. Ja, also man muss das Ganze ein bisschen von der Seite der Kinder betrachten. Also wenn junge Kinder in eine Pflegefamilie kommen, unterm Jahr oder unter zwei Jahren, das sind dann Mama und Papa. Da kann zehnmal ein Jugendamt sagen, oh, das ist nur deine Pflegemama oder das ist nur dein Pflegepapa. Aber vom Empfinden der Kinder sind das ihre Eltern. Die kennen keine anderen Eltern, das sind die.
Mhm.
Und daher wünsche ich mir natürlich, dass es Menschen, Familien gibt, die so stabil sind, die sagen, ja, ich möchte gern ein Pflegekind und dass sie die notwendige Unterstützung bekommen, dass dieses Menschenkind gut groß werden kann.
Jetzt haben wir eben über Pflegeabbrüche gesprochen. Können Sie vielleicht so als positiven Ausblick zum Schluss auch noch besonders schöne Erfahrungen, die Sie mit Pflegefamilien gemacht haben, teilen?
Ja, ich habe in therapeutischen Prozessen Kinder, Pflegekinder, die ins Kinderschutzzentrum auch in Therapie kommen. Und da sind viele Beispiele, dass eine starke Bindung des Pflegekindes zu den Pflegeeltern entstanden ist und zum Teil trotzdem keine Bindung mehr, aber eine Beziehung zu den leiblichen Eltern existiert. Und da entsteht ja immer ein Gefühl, dass wie eine kleine Gemeinschaft dieses Kind groß werden, hilft dem Kind groß zu werden. Und das sind besonders schöne Beispiele.
Herr Jensen vom Jugendamt im Kreis Pinneberg, auch an Sie die Frage, ist das noch eine zeitgemäße Unterbringungsform? Weil Sie haben auch gesagt, das wird immer schwieriger für die Familien.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde da Frau Baumann voll unterstützen. Also wenn man erlebt, wie Kinder gut ankommen in einer Familie und ich habe manchmal so das Bild wie ein trockener Schwamm, der endlich Wasser kriegt und aufblüht. Also das Aufsaugen, was dann eigentlich das eben, was Familie ist, ausmacht, dann würde ich das voll bejahen. Und ich finde es wichtig, dass wir von Jugendamtsseite trotz der ganzen Schwierigkeiten, die da manchmal sind, weil es eben Regularien gibt oder weil es einfach nicht so einfach ist, auch Politik davon zu überzeugen, dass da eben die Rahmenbedingungen geändert werden, dass wir aber alles dafür tun, Pflegefamilien zu unterstützen, weil das, ich habe Hochachtung davor vor Menschen, die diesen Job, ja, es ist eine Mischung. Man ist Privatperson und hat trotzdem eine hohe Aufgabe. Und ich habe Hochachtung davor, dass diese Menschen nach wie vor dazu bereit sind.
Andreas, du bist genau so einer. Was macht für dich diesen Job oder ja, dieses Familienleben so toll?
Ja, weil Kinder toll sind und die können nichts dafür, dass sie vielleicht in schwierigen Verhältnissen geboren sind. Und wir wollen diesen Kindern eine Familie geben und sie spiegeln uns das auf so großartige Weise zurück. Ich liebe diese beiden kleinen Zwerge, die sind super toll und wir sind echt auch eine tolle Familie, finde ich. Und ich glaube, ein Melder hat das vorhin auch gesagt, er sagt, die Kinder geben uns auch echt viel zurück. Also dieses Vertrauen, diese Liebe, diese Freude, wenn sie strahlen, das ist einfach unglaublich. Das ist der beste Job der Welt.
Das ist, glaube ich, gerade die beste Werbung für zukünftige Pflegefamilien, dich hier zu hören. Sharon, von deiner Seite noch, die eben in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist, was hat das mit dir gemacht? Was hat dir deine Pflegefamilie gegeben für das Leben?
Ganz viel. Also ich bin echt stolz auf Mama und Papa, dass sie das so gewuppt haben und ich kann nur sagen, habt den Mut und probiert es selber. Ich find's toll, wie es so gelaufen ist und ja, hätte es mir nicht besser vorstellen können.
Wunderbar, ein tolles Schlusswort. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute Abend unsere Gäste waren, dass Sie im Studio waren, über das wichtige Thema mit mir diskutiert und gesprochen haben. Wenn Sie jetzt überlegen, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen, dann sprechen Sie doch mal mit dem Jugendamt Ihres Kreises oder Ihrer Stadt. Die sind da der Ansprechpartner. Ganz viele Infos finden Sie auch auf der Seite nestfamilien.de. Ich bin Rebecca Mehrholz und wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Sonntagabend.